bei denen Hauterkrankungen, die wir bei sehr vielen Menschen sehen, die quasi auch schon wie eine Art Volkskrankheit angesehen werden können, zum Beispiel Neurodermitis oder zum Beispiel die Schuppenflechte, aber auch Akne, verstehen wir immer besser, dass Ernährung wirklich eine Rolle spielt. Sie ist aber nicht, wie so häufig von Menschen angenommen, der Auslöser.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Gesundsein-Podcast. Heute freue ich mich sehr, über unser größtes Organ zu sprechen, was nicht nur Ausdruck unserer Gesundheit ist, sondern tatsächlich auch Einflussfaktor selber. Kommt ihr schon drauf? Ja, es ist unsere Haut. Und dafür habe ich eine wunderbare Expertin und Freundin heute da, Dr. Tatjana Braun. Tati, herzlich willkommen.
Danke, liebe Steffi.
Ich freue mich mega, dass wir heute über dein Herzensthema sprechen hier.
Über mein Lieblingsorgan.
Über dein Lieblingsorgan, genau. Möchtest du dich vielleicht einfach mal vorstellen und sagen, was dich zur Haut und besonders auch zur Kinderhaut gebracht hat?
Ja, gerne. Ich bin seit 12 Jahren Dermatologin, also Hautärztin. Und habe mich in der Tat in den letzten Jahren, bin selber Mutter geworden und habe mich dann mehr und mehr so auf die Haut von Kindern und Jugendlichen spezialisiert. Und meine große Mission, mein großer Wunsch ist es, Eltern mit relevanten Informationen zum Thema Hautgesundheit zu versorgen. Im Zuge dieser Mission habe ich gemeinsam mit meinem lieben Kollegen Felix einen Kinderhaut-Podcast ins Leben gerufen. Steffi, du kennst ihn, Haut und Herz heißt er. Wir haben einen Elternratgeber, das einmal eins der Kinderhaut, gemeinsam geschrieben. Und so, ja, widme ich mein Leben eben dem Thema gesunde Haut von Anfang an.
Und ich finde, Haut ist wie besonders spannend, weil sie ist ja sowohl irgendwie ein Spiegel auch unserer inneren Gesundheit in den meisten Fällen und gleichzeitig, ja, wenn irgendwas mit der Haut nicht in Ordnung ist oder so, spiegelt das auch wieder so auf die Gesamtgesundheit irgendwie zurück, ne, weil man sich vielleicht auch irgendwie unwohl fühlt, die Psyche irgendwie beeinflusst. Ultra wichtiges Thema. Was genau macht denn die Haut zu dem Spiegel unserer inneren Balance und Gesundheit? Ich meine, da spielen ja viele Faktoren wahrscheinlich eine Rolle. Kannst du uns da mal einen Überblick geben?
Ja, es ist so, wie du sagst. Also die Haut, so it goes both ways. Ne? Die Haut ist wie so ein Interface. Genau. Und auch das größte Interface, was wir haben, was sozusagen einerseits unser Körperinneres eben von der Umwelt abgrenzt und gleichzeitig ja auch Umwelt in unseren Körper hineinlässt. Und ich weiß, das war auch der Grund, warum ich habe Medizinstudium geliebt. Ich konnte mich irgendwie fast nicht entscheiden, für welche Fachrichtung, weil ich viele Sachen super spannend fand. Aber es war, glaube ich, genau das, was ich an der Haut so cool fand. Das ist einfach diese riesige Interaktionsfläche zwischen Körperinnerem und unserer Umwelt und auch der Tatsache, dass man eigentlich ja mit relativ einfachen Mitteln irgendwie von der Haut auch ablesen kann, wie so der Gesundheitszustand ist. Du brauchst ja keine fancy Diagnostik zwingend, auch wenn es da ganz, ganz viele tolle, ja, neue
Biomarker.
Biomarker, aber natürlich auch, ja, diagnostische Möglichkeiten gibt, wie man noch mehr reinzoomen kann in die Haut und mir noch mehr darüber verstehen kann. Aber im Grunde genommen brauchst du nicht viel. Du brauchst deine Augen, du brauchst die Hände, du brauchst noch deinen Geruchssinn und dann kommst du ja eigentlich schon relativ weit. Die Frage jetzt, also was kann man denn an der Haut ablesen, was etwas über die innere Gesundheit sagt? Also wirklich schon sehr, sehr viel. Es fängt mit der Hautfarbe an, ja, die ja auch darüber Auskunft gibt, wie gut durchblutet wird unsere Haut, wie gut durchblutet werden unsere Organe. Aber zum Beispiel auch Stressreaktionen können wir ja auch total gut ablesen. Also ich weiß nicht, ob du vielleicht auch dazu gehörst. Ich kriege zum Beispiel immer, wenn ich nervös bin, so hektische Flecken an Hals und Dekolleté.
Ja, ich kriege eher immer so die Zuckerpickelchen.
Oder die Zuckerpickelchen, genau. Also das ist ja auch individuell sehr unterschiedlich. Aber wenn man ein bisschen darauf achtet, kann man wirklich bei der Haut viel ablesen.
Interessant. Und wenn Haut, also es soll um Hautgesundheit gehen natürlich heute hauptsächlich. Wir wollen uns fokussieren darauf, was unsere Haut braucht, was ihr gut tut und wie wir mit unseren Lifestyle-Faktoren irgendwie dazu beitragen können, dass sie gesund bleibt. Wie geht denn eigentlich Hautgesundheit? Ich kann mir jetzt als Laie, sag ich mal, vorstellen, die drei wichtigsten Einflussfaktoren, zum Beispiel Ernährung, wahrscheinlich Pflege und dann aber auch, ja, du hast es gerade schon gesagt, Stress und Psyche. Gibt es da noch irgendwelche wichtigen Sachen, an die man denken muss?
Also ich würde übergeordnet sagen, die Genetik spielt natürlich eine große Rolle. Ist jetzt leider kein Faktor, den wir bewusst beeinflussen können. Aber glaube ich, was einfach ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns das alle vor Augen führen, weil auch unsere Hautgesundheit maßgeblich, ja, genetisch bedingt ist. Aber es gibt schon Dinge, die wir tun können und ja, die wir weglassen können und die wir zusätzlich tun können, um sie gesund zu machen oder gesund zu erhalten. Deswegen lass uns gerne auf die konzentrieren. Und ich glaube, da hast du die Wesentlichen schon angesprochen. Skincare, Hautpflege im weitesten Sinn, großer Bereich. Das Thema, ja, ich würde sagen, alles, was auf die allgemeine Gesundheit einzahlt. Ernährung und Bewegung, Psyche, Schlaf. Das sind ja so die Big Topics, mit denen wir wissen, dass wir die Gesundheit verbessern können und nicht zuletzt auch die Hautgesundheit.
Ja, und wenn du, ich meine, du bist auch Mama, du bist beruflich ambitioniert, du hast ein volles Leben, da fallen ja auch manche Sachen einfach schon mal runter.
Oh ja.
Wenn du jetzt so deine, ich sag mal so Top 3, ja, eigenen Hacks mal uns verraten könntest, was darf nie wie fehlen oder was würdest du auch nie machen, was sind für dich so No-Gos im Alltag in puncto Hautgesundheit?
Okay, jetzt versuche ich das so ein bisschen in eine Rangfolge zu bringen. Also ich denke, das, was wir relativ einfach umsetzen können im Alltag, sind unsere Hautpflegegewohnheiten. Deswegen lass uns doch gerne mal mit Skincare im weitesten Sinne starten. Und da mache ich mich meistens gar nicht so wahnsinnig beliebt, weil ich immer ein Freund davon bin, zu sagen, weniger ist mehr. Mhm. Und das geht natürlich konträr zu dem, was uns auch natürlich die Produkthersteller und Influencer suggerieren, dass wir also jetzt alle irgendwelche 10 oder 15 Step Skincare-Routinen bräuchten für gesunde Haut. Ich sehe tatsächlich in meiner täglichen Praxis als Ärztin und auch an mir selber, dass der Haut weniger Produkte deutlich besser tun. Und so die Top 3, wo ich sage, die davon profitiert jeder, sind zum einen Reinigung, Feuchtigkeitscreme und natürlich der Sonnenschutz. Vielleicht kommen wir da nochmal gesondert dazu,
ja.
Aber das wären so the bare minimum.
Ja.
Trotzdem muss man natürlich sagen, sollte man auch die Hautpflege immer individuell an die eigene Haut oder das eigene Hautbedürfnis oder was immer man bei der Haut erreichen will, auch anpassen. Aber um diese drei, sage ich mal, Kategorien von Produkten oder von Steps, um die geht es.
Das heißt, die tägliche Reinigung einmal am Tag, zweimal am Tag?
Ja, auch das, schau, damit fängst du mich schon an. Menschen mit öliger Haut, die einfach mehr Sebum, mehr Talg produzieren, die profitieren wiederum davon, ein bisschen häufiger am Tag zu waschen, vielleicht morgens und abends. Mhm. Ja, weil wir einfach wissen, dass sich in diesem Talg eben unter anderem auch oder Keime vermehren können, weil die einfach sozusagen auch gerne diese fettreichen Substrate aus dem Talg für die eigene Ernährung verwenden. Und das kann wiederum Entzündungen verursachen. Da können entzündliche Stoffe drin sein, die Entzündungen forcieren können. Also es gibt schon gute Gründe, warum man auch den Talg mitsamt irgendwie dem Dreck in Anführungszeichen, der sich da sammelt, auch runterwaschen wollen. Aber wir produzieren eben unterschiedlich viel von diesem Talg und Sebum. Ja, zum Beispiel Kinder vor der Pubertät produzieren kaum Sebum und auch ältere Menschen, ja, die haben in der Regel eher eine Tendenz zur trockener Haut und brauchen entsprechend auch nur einmal in der Woche eine Reinigung. Aber ich denke mal, so die meisten von uns, die kommen gut zurecht, wenn sie einmal am Tag die Haut reinigen.
Und das Thema Feuchtigkeit, gibt es da, also ich meine, ganz viele Cremes da draußen suggerieren Feuchtigkeit. Ich finde, es ist wirklich ein Urwald. Also du brauchst dich einfach nur einmal in den Drogeriemarkt stellen oder so und du weißt nicht mehr, was jetzt das Richtige für dich ist. Worauf würdest du empfehlen, dass man bei Feuchtigkeitspflege achtet?
Also oder worum geht's überhaupt?
Genau.
Ja, bei so einem Moisturizer, oder warum ist dieser Schritt wichtig? Unsere Haut verliert ja Feuchtigkeit. Das ist einfach ein normaler Teil des Prozesses. Eine gesunde Haut kann aber das Ausmaß an Wasser- und Feuchtigkeitsverlust sozusagen eigentlich ganz gut kontrollieren. Ja? Es ist nicht so, dass wir am Ende des Tages wie eine Rosine aussehen. Ja? Starten als Weintraub und enden als Rosine. Sondern eigentlich bei einer gesunden Haut ist das ja ein sehr gutes Gleichgewicht, was die Haut auch halten kann. Aber wir können sie eben unterstützen, indem wir der Haut auf der einen Seite Wasser zurückgeben, aber auch ganz wesentlich, dass dieses Wasser wirklich in der Haut bleibt und gehalten werden kann, ist natürlich auch ein Fettanteil.
Mhm.
Ja? Und die Mischung eben aus Fett und Wasser resultiert dann eben unterschiedlich in der Creme. Die kann ein bisschen fettreicher sein, dann hast du wie so eine vaselinartige Salbe oder sehr leicht sein, dann hast du wie so eine Lotion, die quasi schon so aus der Packung läuft.
Yes.
Aber irgendwo so in diesem Mischverhältnis ist es ganz gut. Und bei den meisten würde ich auch sagen, ist eine Creme mit einem ausgewogenen Fett-Wasser-Verhältnis eigentlich optimal.
Mm.
Und das Ganze dient dazu, dass ich die Hautbarriere so ein bisschen unterstütze und der Haut da unter die Arme greife. Und die Hautbarriere macht eben genau das, die schützt uns vor Austrocknung und bewahrt sozusagen genügend Feuchtigkeit in der Haut. Das ist eine Aufgabe der Hautbarriere und die kann ich eben in der Feuchtigkeitscreme gut unterstützen.
Und trinken ist dabei aber auch wichtig, oder?
Ja, das Thema Trinken, ich glaube, das lässt sich einfach sehr, sehr schlecht wirklich messen, wie viel von dem, was wir dann tatsächlich trinken, auch an, sage ich mal, Feuchtigkeitsgehalt der Haut niederschlägt. Aber allgemein, das hatte ich ja auch eingangs gesagt, alles, was der allgemeinen Gesundheit dient, dient natürlich auch der Hautgesundheit. Ja? Ja. Und wir wissen aus verschiedenen Gründen, dass es einfach Sinn macht, ja, ausreichend über den Tag verteilt zu trinken. Und das kann natürlich auch der Haut gut tun. Aber so die Vorstellung, ich trinke jetzt irgendwie mal ein großes Glas Wasser und danach bin ich so plump und alles sieht so ein bisschen gesünder aus, das habe ich jetzt selber so noch nicht beobachten können.
Ja, wahrscheinlich. Und zum Thema, also wir hatten das eingehende Thema Reinigung, dann gab es die Feuchtigkeitspflege. Da nehme ich auf jeden Fall mit so gleiche Anteile von Wasser und Fett. Und das, worauf man vielleicht achten sollte, was nicht drin sein sollte in so einer Feuchtigkeitspflege, fände ich jetzt noch ganz wichtig als Hinweis.
Genau, weil jetzt haben wir ja nur aber sozusagen die Grundbeschaffenheit sozusagen dieser Feuchtigkeitscreme gesprochen. Ja. Wir haben ja noch nicht über irgendwie Ingredients, über Wirkstoffe und Inhaltsstoffe gesprochen. Auch da gilt wohlgemerkt für gesunde Haut, die ich einfach gesund halten möchte, weniger ist mehr. Ich habe immer ein gewisses Maß an Feuchthaltefaktoren da mit drin und ich habe sogenannte Occludants mit drin, die quasi so ein bisschen die Haut versiegeln und dafür sorgen, dass die Feuchtigkeit drin bleibt. Da gibt es unterschiedliche Wirkstoffe, die diese Prinzipien quasi vermitteln.
Verstehe.
Und dann gibt es aber natürlich auch noch aktive Wirkstoffe, wenn ich jetzt zum Beispiel die Haut etwas glätten möchte oder wenn ich ein bisschen die Haut beruhigen möchte, weil sie gereizt ist. Oder weil ich ja vielleicht der Barriere, die so ein bisschen geschädigt ist, noch mehr unter die Arme greifen will. Also da gibt es schon nochmal spezielle Inhaltsstoffe, die man dann verwenden kann. Aber es gilt wirklich, weniger ist mehr in meinen Augen.
Ja, das heißt, bevor man zu viel macht, eher bei den Basics bleiben.
Genau. Und das geht ja auch über in deine Frage, was sollte denn nicht drin sein? Nicht zu viel, ja, also auch nicht zu viele verschiedene Wirkstoffe kombiniert, ganz lange Inhaltsstofflisten. Da ist auch mal so ein bisschen die Frage, da sind meistens so die eigentlichen Hero-Ingredients meist dann nur noch in sehr geringer Konzentration vorhanden und dann ist wiederum vieles drin, was die Haut nicht zwingend braucht oder vielleicht sogar schaden kann, ja, weil wir sehen schon auch bei ja immer mehr Menschen, dass zum Beispiel Kontaktallergien auf Inhaltsstoffe in Kosmetik eine Rolle spielt. Als häufigste Kontaktallergie die Duftstoffe zu nennen, ist was, kann man aus dermatologischer Sicht komplett darauf verzichten. Also die tun nichts anderes, als gut zu riechen und so ein bisschen die Experience angenehmer für uns zu machen. Und ich bin da ja selber auch nicht von frei. Ich finde es auch schön, wenn ich so eine Creme aufmache und die riecht gut. Ja. Aber sie hat halt keinen Benefit für die Haut als solche und kann aber bei einem Prozentsatz an Menschen durchaus zu lebenslangen Kontaktallergien machen, was dann bedeutet, dass ich eben immer, egal was ich auf die Haut gebe, wozu ich Kontakt habe, immer gucken muss, ob dieser Stoff nicht enthalten ist. Also das hat schon einen relevanten negativen Impact auch auf den Alltag der Menschen, mit so einer Kontaktallergie dann rumzulaufen. Das ist das eine, das Allergiepotenzial, und das andere ist so ganz banal, aber sicherlich sehr, sehr häufig der Fall, einfach ein gewisses Hautreizungspotenzial. Viele Menschen, ich zum Beispiel persönlich auch, ich reagiere einfach empfindlich auf Duftstoffe.
Same, same. Ja, definitiv. Also nicht nur auf Duftstoffe, sondern alles, was irgendwie, ja, zu viel ist. Genau, da muss man immer auch wahrscheinlich persönlich irgendwie ausprobieren und schauen, dass man seine eigenen Produkte so ein bisschen findet.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte nur an der Stelle mitgeben, dass wir da viel Geduld brauchen, ja, also es ist wenig förderlich und ich bin selber so wahnsinnig ungeduldig, deswegen ich kann es jedem nachvollziehen, aber wenn wir jetzt eine Woche lang die Creme testen und dann entscheiden, das ist jetzt doch noch nicht das Richtige und dann gleich wieder zur nächsten Creme und zur nächsten Creme oder am besten 5 verschiedene Cremes durchprobieren zur selben Zeit und dann in wöchentlichen Abständen austauschen, so schnell funktioniert das nicht. Mhm. Auch wenn wir uns mal vor Augen führen, dass sich die Haut ja alle 28 Tage erneuert,
irre, eigentlich.
Irre cool ist, kann man so ungefähr ableiten, wie lange man tatsächlich abwarten sollte, bis man einen Effekt
interessant
überhaupt beginnen kann zu sehen. Ja, wir reden jetzt noch nicht von irgendwelchen Anti-Aging-Effekten, dass nach irgendwie einem Monat die Falten weg sind, aber was die Verträglichkeit angeht, macht es oft Sinn, dass man bei einem Produkt bleibt und das wirklich mal konsequent über einen längeren Zeitraum testet.
Also wirklich über 4 Wochen lang eigentlich, wahrscheinlich eher länger, um zu sehen, ne, die Haut ist jetzt einmal sozusagen erneuert. Was hat das jetzt auf diesen ganzen Erneuerungsprozess irgendwie, was hat es mit dem gemacht?
Ja.
Und sieht meine Haut jetzt wirklich irgendwie besser aus als noch vorher.
Genau.
So habe ich noch nie über Hautpflege nachgedacht. Dankeschön, Tati.
Ja, gerne. Ich meine, es gibt natürlich wieder ein kleines Aber. Also wenn ich super sensible Haut habe, zu Allergien neige, vielleicht unter Neurodermitis leide, ja, dann würde ich jetzt auf keinen Fall empfehlen, hier 4 Wochen komme, was wolle, irgendwie eine Creme zu verwenden, die offensichtlich nicht gut vertragen wird. Man kann auch, um nur mal sicher zu gehen, einfach mal so ein kleines Areal an der Unterarminnenseite zum Beispiel mal nehmen und mal über ein paar Tage, 2, 3, 4 Tage, einfach mal eine Creme auftragen morgens und abends und gucken, wie die Haut am Unterarm reagiert. Und wenn ich die vertrage, dann kann ich übergehen, das zum Beispiel im Gesicht anzuwenden oder am restlichen Körper.
Super, das heißt, dabei die richtige Pflege für sich zu finden, ist Vorsicht geboten.
Geduld.
Geduld. Weniger ist mehr. Sehr interessant. Also kann man schon super viel für sich mitnehmen, finde ich. Vor allen Dingen, ich bin jetzt in so einem Alter mit meinen 36 Jahren, dass ich tatsächlich so ein bisschen über meine Hautpflegeroutine nachdenke und überlege, muss ich da jetzt langsam was optimieren? Weil ich, glaube ich, eher so zu den etwas fauleren auch Hautpflegemenschen gehöre. Ich habe sehr empfindliche Haut. Deswegen bin ich so ein paar Produkten immer schon sehr treu geblieben. Frage mich jetzt aber trotzdem zum Beispiel, welche Produkte sind denn jetzt, wären denn jetzt vielleicht für mich interessant, wenn ich nicht gleich irgendwie in Richtung Botox denke, sondern erstmal bei Pflege bleibe. Was sind denn wirklich jetzt so, also Wirkstoffe, wie du sie auch genannt hast, die jetzt in meinem Alter zum Beispiel helfen könnten, so den ersten Fältchen vorzubeugen und so dem Reifungsprozess der Haut irgendwie so ein bisschen unter die Arme zu greifen?
Ja, da gibt es einige. Einige davon sind sehr gut erforscht, würde ich sagen. Ja, da gibt es gute und hinreichende Evidenz. Dann gibt es aber auch viele Stoffe, für die haben wir halt eben nur kleine Studien, wo man einfach noch nicht wirklich viel sagen kann. Aber ich sag mal so, der Game Changer bei den äußerlich angewandten Anti-Aging-Wirkstoffen ist sicherlich das Retinol.
Mhm.
Ist ja ein Abkömmling vom Vitamin A und ist extrem, ja, gut geeignet, um die Hautregeneration zu fördern, also auch die Hauterneuerung sozusagen ein bisschen zu beschleunigen oder zu verbessern und gleichzeitig aber auch noch andere Zeichen der Hautalterung, ich sag nicht rückgängig zu machen, aber zu verbessern. Ja, also es fördert zum Beispiel einfach, dass die Haut wieder ein bisschen straffer auch wird, wie du sagst, erste Fältchen ein bisschen reduziert werden, dass die Pigmentierung ein bisschen gleichmäßiger wird. Also es sind so viele kleine Effekte, die das Retinol auf verschiedene Zielstrukturen in der Haut hat.
Mhm. Jetzt werden ja auch ganz viele Cremes mit zum Beispiel Vitamin C verkauft. Was sagst du zum Beispiel dazu?
Vitamin C gehört sicherlich auch zu den besser untersuchten Substanzen und ist auch ein sinnvoller Wirkstoff, macht vor allem oder Haupteffekt ist, dass es die Neubildung von Kollagen in der Haut fördert. Also
das ist ja ein super Stichwort jetzt. Kollagenbildung ist ja mittlerweile wahrscheinlich angekommen in der Masse.
Genau, das ist so ein bisschen also ein Hauptbestandteil unseres Bindegewebes, was der Haut eben die entsprechende Festigkeit gibt. Nochmal, es ist eher wirklich eine Kombination aus Maßnahmen, die man da ergreift. Es ist nicht der Holy Grail, aber es ist sicherlich ein guter Inhaltsstoff.
Kann man mal testen für sich.
Ja. Yeah.
Ich mag meine Vitamin-C-Creme sehr gerne, weil sie so gut riecht. Tatjana.
Du, ich meine...
Ich frage mich schon immer, hat das trotzdem vielleicht einen Placebo-Effekt, dass ich irgendwie so denke, das hat jetzt einen guten Pflegeeffekt auf mich, weil das riecht schon so nach Pflege und nach, das ist gut für mich. I don't know. Ich lese dazu gerade ein paar spannende Bücher. Vielleicht geht das ja auch bei Hautgesundheit. Ich weiß es nicht.
Klar, als Placebo-Effekt wissen wir auch aus unseren Studien, bis zu 30% der Wirkung eines Therapeutikums, ja, jetzt reden wir nicht von Pflege, sondern von wirklich einer medizinischen Behandlung,
ja,
kann man zurückführen auf einen Placebo-Effekt, weil ich einfach davon ausgehe, dass es mir gut tut, tut es mir gut. Und das ist bei der Pflege sicher nicht anders.
Ja. Ich habe jetzt letztens ein spannendes Beispiel über Doping bei Leistungssportlern gelesen, wo den Sportlern gesagt wurde, dass die ein Dopingmittel bekommen und dann wurde denen aber im Grunde genommen einfach nur eine Glukoselösung gespritzt und das hat tatsächlich zu einer signifikanten Leistungssteigerung geführt und da war ich so, what? Ich meine, die sind doch schon irgendwie am Limit und da sieht man mal wirklich Mind over Muscle und maybe also Mind over Care. Who knows? Also finde ich einfach spannend, drüber nachzudenken. Andersrum aber auch, ne? Wenn du denkst, irgendwas ist schädlich für dich, dann erwartet dein Gehirn auch, das ist nicht gut für mich, da reagiere ich jetzt drauf.
Ja, wobei, ich meine, das lässt sich ja auch erklären, weil wir mittlerweile ganz gut wissen, wie sich zum Beispiel Stress auf die Hautgesundheit auswirkt. Ja, und wenn ich schon davon ausgehe, dass es meiner Haut nicht gut tut, dann stresst das meine Haut, stresst es mich. Und darüber kann ich mir gut vorstellen, dass das auch einen negativen Effekt auf die Haut haben kann.
Womit wir bei dem Faktor wäre, den ich auch noch gerne separat mit dir sprechen würde, nämlich eben Stress und Psyche. Gab es bei Pflege noch etwas zum Abschluss, neben der Feuchtigkeitspflege und diesen Special Ingredients, die wir jetzt gerade besprochen hatten, den Wirkstoffen, wo du sagst, das ist auch noch wichtig. Du hattest nämlich am Anfang drei genannt, ich habe aber den dritten.
Sonnenschutz, wobei Sonnenschutz, das ist ja sozusagen.
Machen wir auch nochmal separat.
Ja, ist ja nicht nur eine Pflegemaßnahme, sondern viel, viel mehr. Deswegen lass uns das vielleicht gerne so als großen Block separat besprechen.
Genau, genau. Das kommt als Highlight zum Schluss. Dürft ihr jetzt alle gespannt drauf sein, was Tati zum Thema Sonnenschutz sagt. Weil mittlerweile gibt es ja zwei schöne Lager. Das Thema Ernährung.
Mhm.
Da gibt es auch einen bestimmten paar Basic Rules, wo du sagst, das ist auf jeden Fall zu beachten und eigentlich für alle Beteiligten hier gut.
Ja, aber da werde ich dir jetzt nichts Neues erzählen, euch auch, liebe Zuhörerinnen. Eine gesunde, ausgewogene, überwiegend pflanzenbasierte Ernährung, die unsere allgemeine Gesundheit gut tut, ja, die eben auch anti-entzündliche Effekte hat, ist auch für die Haut das Beste, was man tun kann. Und ehrlicherweise alles, was so als Superfood für die Haut irgendwie vermarktet wird, wo so ein einzelnes Lebensmittel rausgegriffen wird, ja, oder auch ein einziger Mikronährstoff zum Beispiel, das halte ich ehrlicherweise für Quatsch, ja, sondern es ist wirklich die Summe an Nahrungsmitteln, die ich zu mir nehme, die sollte möglichst breit, möglichst bunt sein, möglichst unverarbeitet und nicht jetzt so viel Wert legen auf ein gezieltes Nahrungsmittel oder auch eine Nahrungsmittelgruppe.
Und wahrscheinlich muss man auch da individuell schauen, ne? Reagiere ich auf irgendetwas allergisch? Und das zeigt die Haut ja dann auch häufig.
Klar, das ist ja nochmal was ganz anderes. Wenn ich wirklich eine manifeste Nahrungsmittelallergie habe,
stimmt,
oder auch eine Unverträglichkeit, also quasi eine medizinische Diagnose, dann gibt es ja gute Gründe, warum ich meinen Ernährungsstil oder in dem Fall eher dann auch Diät entsprechend anpasse. Aber sag ich mal, für die allgemeine Hautgesundheit gelten auch die allgemein gesunden Ernährungsregeln. Und das ist auch wirklich spannend, weil bei den großen Hauterkrankungen oder bei den Hauterkrankungen, die wir bei sehr vielen Menschen sehen, die quasi auch schon wie eine Art Volkskrankheit angesehen werden können, zum Beispiel Neurodermitis oder zum Beispiel die Schuppenflechte, aber auch Akne, verstehen wir immer besser, dass Ernährung wirklich eine Rolle spielt. Sie ist aber nicht, wie so häufig von Menschen angenommen, der Auslöser. Ich erlebe das leider ganz oft, dass sich Patienten dann wirklich selber total fertig machen und sich fragen, wie habe ich mich falsch ernährt, dass es so weit kommen konnte mit der Haut, oder umgekehrt dann auch ganz restriktive, radikale Diäten machen, die dann im Zweifel wirklich zu einer Mangelernährung führen
können. Oder auch Stress machen.
Und in jedem Fall Stress bereiten, was dann erst recht der Haut schadet. Also da muss man schon so ein bisschen gucken.
Aber trotzdem weiß man, dass zum Beispiel Ernährung da auf jeden Fall eine Rolle spielt. Kann man da auch, gibt es irgendwie Studien, die da spannend zu zitieren werden, wo man irgendwie herausgefunden hat, dass irgendwo zwischen ganz bestimmten Ernährungsweisen oder Lebensmitteln eine Korrelation besteht?
Ja, zum Beispiel bei der Akne wissen wir das sehr, sehr gut. Ich meine, Akne betrifft 90% aller Menschen in der einen oder anderen Form, die meisten glücklicherweise eher mild. Aber betrifft uns fast alle in der westlichen Welt. Und da wissen wir, dass auch dieser westliche Ernährungsstil, also hochkalorisch beziehungsweise mit einer hohen glykämischen Last, viele hochprozessierte, stark verarbeitete Nahrungsmittel, auch mit einem großen Fokus auf Fleisch und Milchprodukten, die Akne eher verschlechtern.
Interessant.
Ja.
Das heißt, da ist so der Pflanzenanteil und die Vergrößerung des pflanzlichen Anteils auf jeden Fall mal ein Schlüssel.
Richtig. Und da weiß man tatsächlich, dass jetzt Milch, das ist jetzt wirklich mal sozusagen ein Lebensmittel, was man konkret herausgreifen kann, auch über ganz bestimmte biochemische Prozesse auch eher dazu führt, dass mehr Teig produziert wird, darin wieder sich die Bakterien vermehren können, was alles eben die Entzündung auch am Haarfollikel, wo die Akne sich abspielt, verschlechtern kann.
Interessant. Ja, das sind ein paar super wichtige Hinweise. Und du hast komplett recht. Am Ende sind das die allgemeingültigen Ernährungsempfehlungen für Gesundheit, die man so kennt. Aber ich finde es trotzdem immer noch mal spannend zu verstehen, wie das dann zusammen, ne, von der Korrelation her wirklich irgendwie zusammenhängt. Super interessant. Und du hast Supplements auch schon erwähnt. Und ich finde, wenn es jetzt ein Top-of-Mind-Supplement gibt zum Thema Haut, ist es wahrscheinlich das Kollagen. da wird sich ja auch gerade so ein bisschen gestritten. Die Studien sind eigentlich gar nicht so eindeutig. Und trotzdem, wie kaufen die Leute Kollagen noch und nöcher? Wie stehst du dazu?
Also ich würde gerne ein Statement allgemein zu diesen Supplementen abgeben, weil da haben wir eigentlich ganz gute Evidenz. Wir wissen, dass es keinen gesteigerten Nutzen hat, wenn wir hier zum Beispiel Vitamine oder Mineralstoffe zusätzlich geben, wenn wir keinen Mangel haben. Das hat einfach für die Hautgesundheit und für konkrete Krankheitsbilder keinen wissenschaftlich erwiesenen Mehrwert. Jetzt ist mal die Frage, inwieweit es denn dann schadet, ja? Das steht wieder auf einem anderen Blatt, aber ich würde immer sagen, dass wenn ich nicht einen nachgewiesenen Mangel habe, brauche ich keine Supplemente speziell für die Hautgesundheit. Jetzt wird ja immer mehr, und ich finde diese Entwicklung auch durchaus positiv, immer mehr auch gezielt getestet und geguckt, ob es irgendwo ein Nährstoffdefizit gibt und das dann auszugleichen, gezielt, wo auch kontrolliert wird, ob dann dieses Defizit auch wieder ausgeglichen wurde. Halte ich grundsätzlich schon für sinnvoll. Das einzige Problem ist, dass es ja auch noch nicht von den Krankenkassen in der Breite bezahlt wird. Ja. Und deswegen steht es überhaupt für viele Menschen gar nicht zur Verfügung.
Ja. Und ich meine, das Kollagen selber, das lässt sich ja jetzt nicht wirklich messen.
Nee, du kannst schon den Kollagengehalt in der Haut messen. Das Problem ist aber, dass die Produkte, die da eingesetzt werden, auch total unterschiedlich aufgebaut sind. Mhm. Und es ist in der Tat die Frage, ob das Kollagen, was wir quasi oral oder was wir irgendwie dann als Supplement zuführen, ob das dann auch in mehr Kollagen in der Haut dann, wir haben ja Kollagen in verschiedensten Teilen unseres Körpers verbaut. Und ob das, was wir über die Nahrung oder über das Supplement aufnehmen, das ist, was wir dann vermehrt auch in der Haut sehen, das ist total fraglich. Mhm. Das würde ich jetzt auch einfach mal abspeichern unter
Maybe und Placebo.
Maybe und Placebo, wobei ich da auch dagegen halten möchte, es kostet ja auch wahnsinnig viel Geld.
Ja, das stimmt.
Ja, also dann würde ich doch lieber das Geld ausgeben und würde zum Beispiel investieren mal in eine Bußabnahme, wo man mal so den Mikronährstoffstatus einmal analysiert, um dann gezielt zu supplementieren. Meine persönliche Idee, ja.
Also ich finde das eine ganz wunderbare Idee tatsächlich. Von daher, ja, kann ich das nur unterstützen. Ich habe persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht mit solchen, ja, funktionsmedizinischen Interventionen, nenne ich sie mal, weil viele Menschen in Deutschland haben ja wirklich einen Mikronährstoffmangel. Vitamin D ist ganz häufig, ne? Selen ist ganz häufig, Vitamin B12 ist ganz häufig, gerade so bei Vegetariern und so. Ich finde, das ist eine super gute Ansprache hier, Kurs, auch wenn wir damit ein bisschen vom Thema, naja, nicht ganz, aber es ist jetzt nicht nur fürs Thema Hautgesundheit wichtig, sondern natürlich generell, ja, für unser komplettes, für unsere Gesundheit insgesamt. Aber gehen wir mal wieder zum Thema Haut zurück. Stress und Psyche. Ich glaube, so viele Freundinnen von mir erzählen mir von schlechter Haut, weil sie Stress haben. Wie entsteht das?
Naja, ich glaube, da wird natürlich eins und eins zusammengezählt. Ja, jeder von uns, fast jeder von uns hat irgendwie ein Thema mit der Haut zu irgendeinem Zeitpunkt und jeder von uns hat irgendwie eine Form von Stress. Und deswegen werden die natürlich auch immer gerne miteinander assoziiert, dass man sagt, ja, meine Haut ist schlecht, weil ich eben so gestresst bin. Zumindest war das immer so ein bisschen mein Take, dass ich dachte so, ja, also das ist eine Assoziation, aber da besteht jetzt nicht zwingend ein kausaler Zusammenhang. Mhm. Das stimmt so nicht. Da gibt es immer mehr Studien, die wirklich auch auf molekularer Ebene zeigen, wie Stress, und zwar sowohl akuter Stress, also keine Ahnung, irgendwie Kinder schreien, ich muss den Bus hinterherrennen und es pünktlich zur Arbeit schaffen, akuter Stress versus auch chronischer Langzeitstress, wie der sich auf molekularer Ebene wirklich auswirkt, unter anderem auf die Hautgesundheit, und das ist mega spannend. Also da ist ganz sicher was dran. Es lässt sich nicht immer ganz leicht messen in den Studien, aber umgekehrt sieht man zum Beispiel auch, dass Patienten mit beispielsweise Schuppenflechte oder auch mit Neurodermitis, die alle nochmal oder häufig höhere Stresslevel haben, ist die Frage, vermutlich ja auch durch ihre Hauterkrankung, das beeinflusst sich ja wechselseitig. Genau. Wenn die Interventionen oder Behandlungen bekommen, die den Stress reduzieren, dass sich häufig auch die Haut verbessert. Ich kenne aber keine Studie, die gezeigt hat, dass wenn man den Stress auf null zurückfährt, dass dann die Neurodermitis weg ist. Ja. Ganz so darf man es. Es ist eben wie mit der Ernährung auch. Es ist ein Einflussfaktor und der kann bei manchen Menschen in einer bestimmten Lebensphase eben wichtig sein, eine wichtige Rolle einnehmen, und dann sollte man auch was dagegen tun und versuchen, eben den Stress zu reduzieren bestmöglich. Aber man soll sich jetzt nicht auch noch zusätzlich stressen,
den Stress abzubauen,
der auch, Steffi, wie du weißt, einfach in gewissen Phasen im Leben fast unvermeidbar ist.
Absolut. Und ich bin dann auch in diesen Phasen, wenn man Kinder hat, ne, du willst alles für deine Kinder tun, du willst irgendwie ein glückliches Familienleben haben und den Weihnachtskalender selber, Adventskalender vielleicht selber basteln. Du willst aber auch beruflich erfolgreich irgendwie sein. Du willst den Podcast aufnehmen. Ja, und irgendwie will man ja dann für sich persönlich auch gar nichts davon so wegstreichen. Und dass dann irgendwas mal hinten runterfällt, ist klar. Gibt es denn irgendwas, was du deiner Haut zum Beispiel in so stressigen Phasen, ich sag mal in Anführungsstrichen, schenkst, dass du sagst, irgendwie, da kann man auch ein schönes Ritual draus machen zum Beispiel oder ja, irgendwie besondere Pflege mal irgendwie an den Tag bringen, wo man auch weiß, das hilft tatsächlich irgendwie, ne, bei in Anführungsstrichen auch wieder gestresster Haut. Sieht ja auch bei jedem anders aus, aber vielleicht hast du ja da irgendeine Idee.
Ah, ich wünschte, Steffi, ich könnte dir jetzt irgendwie ein Produkt nennen, was sozusagen Stress Relief aus der Tube.
Das würde sich gut verkaufen auf jeden Fall.
Also ich glaube, es ist wirklich auch hier hoch individuell, ja, nicht nur was stresst mich eigentlich, sondern auch was bringt mich wieder ein bisschen runter. Und wenn du mich jetzt so ganz persönlich fragst, wäre das jetzt sicher nicht Skincare, wie gesagt, das ist bei mir, mein Mann würde das jetzt sicherlich anders sagen, der würde sagen, bei uns stehen so viele Cremes rum.
So
ja,
viele Fläschchen, Tatjana, ist alles relativ.
Die ich wirklich nutze, das würde sich auch in einer stressigen Phase nicht ändern. Ich würde dann wirklich eher gucken, was kann ich allgemein tun. Also für mich wäre das zum Beispiel Sport, was mir total helfen würde, das allgemeine Stresslevel runterzufahren. Und damit würde ich indirekt auch meiner Haut was Gutes tun.
Das ist doch total schön, weil das ist wieder so ganzheitlich, gesundheitlich sozusagen gesprochen. Und da merkt man halt auch wieder, wie das doch alles irgendwie zusammenhängt. Ja? Und ich glaube, das ist auch schön, weil das macht es natürlich jetzt auch einfacher und nimmt den Stress auch aus der Hautpflege irgendwie so ein bisschen raus und aus der Hautgesundheit. Das finde ich super schön. Und jetzt haben wir auch, also wir haben jetzt schon sehr viel darüber gesprochen, was sozusagen gut für unsere Haut ist, auch irgendwie was vielleicht auch schlecht für unsere Haut ist. Gibt es denn noch irgendetwas, wo du sagst, das muss ich jetzt unbedingt an der Stelle noch sagen, was wir jetzt noch gar nicht hatten?
Sonnenschutz.
Wieder Sonnenschutz.
Also ich wäre ja keine gute Hautärztin.
Dann tauchen wir doch jetzt genau in dieses Thema einfach ein. Es ist ja immer wieder diese Situation, also diese Diskussion, ja. Eigentlich ist es Vitamin D versus Sonnenschutz. Wo findet man die Balance, ja? Es gibt ja auch einige Stimmen auf Social Media, die sagen, Sonnenschutz ist das Schlimmste, was du machen kannst.
Gift.
Gift, ja. Ich meine, klar, es gibt natürlich auch, ich glaube, in Europa sind solche Sachen, Inhaltsstoffe verboten, aber es gibt ja durchaus in den USA auch Inhaltsstoffe in den Sonnenschutzcremes drin, die zum Beispiel jetzt auch nachgewiesen wurden, karzinogene irgendwie Effekte irgendwie haben. Das ist natürlich schon irgendwie ein Thema, was die Leute auch erschreckt und das spült natürlich auch hier rüber nach Europa und man hört das irgendwie und denkt sich, oh Gott, ich nehme jetzt lieber gar keine Sonnencreme mehr. Aber das ist ja auch nicht richtig. Also, was sagt die Hautärztin dazu?
Ich würde gerne nochmal mit dir einen Schritt zurückgehen. Ja, also weil das Thema Sonnencreme, man merkt es schon, ist sehr emotional aufgeladen. Da gibt es eine Riesenkontroverse, die sich aber um das Thema Sonnencremes ja, dreht. War ja die Frage, was ich als maximal wichtig für die Hautgesundheit erachte, ist Sonnenschutz, also die Haut vor Sonne zu schützen. Und da ist eben Sonnencreme nur ein Bestandteil von, sondern es gibt ganz andere Maßnahmen, wie wir uns verhalten in erster Linie und wie wir uns kleiden. Diese zwei Einflussfaktoren haben wesentlich größeren Impact auf Sonnenschutz und Hautgesundheit als dieses leidige Thema Sonnencreme.
Ja. Leicht genervt.
Nein, ja, weil es teilweise, es ist eben nicht einfach zu vermitteln den Leuten, ja. Warum sollen wir uns denn überhaupt vor der Sonne schützen? Was ist das Thema mit der Sonne? Weil wir alle, ich denke, die meisten von uns, wir fühlen uns doch wohl in der Sonne. Das geht mir ja auch so. Mir tut Sonne gut. Mir tut es gut, mich draußen zu bewegen und ja, Sonne so auf der Haut zu spüren. Das ist wirklich was Schönes und ist was, was, glaube ich, unstrittig einfach auch zum Wellbeing für ganz viele Menschen beiträgt. Und da gibt es auch nichts zu rütteln. Deswegen, Sonne hat sicherlich auch positive Effekte auf unsere Gesundheit. Aber jetzt speziell auf die Haut kann eben sehr intensive Sonneneinstrahlung, Stichwort Sonnenbrände, oder auch über viele, viele Jahre einfach dauerhaft Besonnung auf der Haut zu Schäden führen. Und das sind zwei große Kategorien. Ja, das ist Hautkrebsentstehung und das ist vorzeitige Hautalterung. Weil wir wissen, dass neben einer genetischen Veranlagung für Hautalterung der Großteil an Skin Aging tatsächlich Photoaging ist.
Mhm.
Und wenn ich eben die zwei Dinge...
Das heißt, es geschieht durch die
UV-Strahlung.
Ja.
Durch die UV-Strahlung, genau. Und wenn ich in Sachen Hautgesundheit versuche, eben was Positives in meinem Leben zu verändern, dann kann ich mit gezielten Sonnenschutzmaßnahmen wirklich wahnsinnig viel erreichen. Die Haut sieht nicht nur länger besser aus, ja, jünger aus, wenn man so will, aber sie sieht einfach auch besser aus, weil sie gesünder ist. Und ich erspare mir viel Leid mit ja, einer zunehmend häufigen Krebsart, nämlich dem Hautkrebs.
Da helfen aber eben nicht nur Sonnencreme, sondern einfach Schatten, lange Kleider und wahrscheinlich auch die Vermeidung von Mittagssonne in den Breitengraden, wo die Sonneneinstrahlung, die UVA- und B-Strahlung einfach intensiv ist, richtig? Ich meine, jetzt im Winter in Berlin, nutzt du Sonnenschutz tagsüber?
Ja, aber das ist die Frage, wofür? Mhm. Ich mache es primär, um vorzeitige Hautalterung durch die Sonne vorzubeugen und nicht zur Hautkrebsprävention. Also da muss man auch immer so ein bisschen gucken.
Verstehe.
Wozu macht man es? Aber so ganz allgemein gesprochen, finde ich es einfach total wichtig, dass wir das mitnehmen, dass Sonnencreme wirklich den kleinsten Stellenwert beim Thema Sonnenschutz hat. Ja, und man durch das richtige Verhalten, du hast es schon gesagt, man muss sich jetzt nicht zu Hause einigeln, aber man sollte sich überwiegend im Schatten aufhalten, insbesondere in dieser sehr sonnenintensiven Zeit zwischen 11 Uhr morgens und 3 Uhr mittags oder 3 Uhr nachmittags. Und wenn beim Thema Schatten sollte man natürlich gucken, ja, so ein löchriger Panama-Hut bietet natürlich nicht dasselbe Maß an Schatten wie jetzt zum Beispiel ein guter Schirm oder eine Häuserwand als Beispiel, ja. Und dann das Thema Kleidung, das wird halt oft total vernachlässigt. Im Gegenteil, wir reißen uns ja quasi die
Kleider
vom Leibe und cremen uns dann spärlich, aber immerhin mit irgendwie Sonnencreme ein und denken, jetzt sind wir super geschützt.
Mhm.
Aber eigentlich sind wir viel besser geschützt, wenn wir ein bisschen länger ärmelige Kleidung tragen, idealerweise aus einem etwas dichter gewebten Stoff, muss natürlich temperaturmäßig auch passen, ja. Aber da schützen wir die Haut eigentlich viel, viel besser. Und Sonnencreme ist wirklich nur noch so für die Stellen gedacht, die eben unbekleidet sind und ungeschützt sind. Gesicht, Hals, Hände, Ohren. Da hat es absolut eine Rolle, weil da habe ich ja oft keine andere wirkliche Alternative.
Ja, ist eigentlich total lustig, wenn man mal drüber nachdenkt, wie wir das so machen. Das ist eigentlich absurd, ne? Wir streifen uns sozusagen die Kleider ab, um uns auch zu bräunen, ja, uns irgendwie in die Sonne zu legen zum Beispiel. Weil auch das Thema Hautbräune, sonnengebräunte Haut hat natürlich auch, ich würde sagen, das ist jetzt schon so ein bisschen älter, bestimmt so 40, 50 Jahre, aber das hat halt einfach so ein, das ist irgendwie immer noch so ein Luxusfaktor, ne? So ein Schönheitsfaktor.
Aber das ist witzig, weil das ist bis heute, obwohl du sagst, also ich meine, ging ja irgendwie so in den 60er, 70er Jahren los mit diesem Trend, dass man einfach Bräune auch mit Urlaub, das konnte
genau.
Sich ja auch lange Zeit überhaupt nicht jeder leisten. Das war ein krass Statussymbol, einfach braun zu sein. Und das schwappte dann so ein bisschen über, in das auch Bräune mit so Fitness und Gesundheit verbunden wurde. Und das hält sich total hartnäckig. Also trotz intensiver Aufklärungsbemühungen über die letzten 20 Jahre, wenn du junge Menschen fragst, was erachtet ihr als vital und attraktiv und gesund. Es gibt so ganz lustige Studien, wo sie so unterschiedlich gebräunte Toastbrote zeigen.
Mhm.
Ja? Und die Mehrheit findet einfach ein dunkler getoastetes Toast attraktiver, sprich braune
I
Haut.
Agree. Das ist echt total interessant. Wir lieben einfach, uns zu toasten. Und wir finden uns auch wirklich schöner, wenn wir getoastet sind. Es ist total verrückt.
Ja. Du, ich bin da ja auch nicht frei von. Ich habe einfach mittlerweile so viele Patienten natürlich, Patientinnen auch behandelt mit den Folgen, ja, dieses Schönheitsbemühens. Gesehen, dass sich das schon in meinem Kopf einfach verändert hat. Also Bräune ist für mich primär wirklich einfach ein Aufschrei der Haut, die sagt, Hilfe, ich komme mit diesen UV-Schäden irgendwie gerade noch oder vielleicht auch schon nicht mehr gut zurecht.
Mhm.
Insofern, ja, da muss sich dringend auch was an unseren Schönheitsidealen ändern.
Ja, und auch hier unterscheidet sich ja die Dauer der gesunden Sonnenaussetzung sozusagen, also der Aussetzung in die Sonnenstrahlen, hängt von der Genetik ab, richtig? Also wie hell oder dunkel ist meine Haut? Ich glaube, je heller die Haut ist, desto kürzer sollte man sich der Sonne aussetzen und desto schneller ist auch die Vitamin-D-Produktion, ne, durch sozusagen Sonneneinstrahlung. Vielleicht können wir da nochmal kurz drauf eingehen, weil das finde ich ganz interessant. Weil, also meine Frage, die dahinter steht, wäre so, ab wann muss ich mich denn überhaupt eincremen zum Beispiel im Gesicht? Ne? Also wirklich, um den gefährlichen Folgen von Sonneneinstrahlung vorzubeugen. Das würde ich mal gerne einfach so ein bisschen verstehen.
Mhm. Also da gibt es schon ein ganz gutes Maß, an dem man sich orientieren kann. Das ist die sogenannte Eigenschutzzeit der Haut. Die ist genetisch bedingt, ja, durch eben die Anzahl an pigmentbildenden Zellen beziehungsweise Anzahl an Pigment, was wir in der Haut tragen. Sprich, haben wir eher eine helle Haut, helle Augen, helle Haare oder eben dunkle Haut mit dunklen Augen und dunklen Haaren. Und diese Eigenzeit, die wird dann in Minuten angegeben. Also ich habe vielleicht eine Eigenhaut, also eine Eigenschutzzeit bei meinem Hauttyp wahrscheinlich so um die Viertelstunde. Du, Steffi, vielleicht ein bisschen mehr.
Kürzer.
Meinst du?
Ich glaube ja, meine Haut ist heller als deine, ja. Definitiv.
Okay, vielleicht täuscht es ein bisschen mit den
dunklen
auch
Haaren.
Ja, helle Augen. Also gut. Kann jeder für sich nachgucken.
Ja,
googelt das einfach gerne mal. Und dann wird euch in Minuten angegeben, eure Eigenschutzzeit. Was bedeutet das? Das ist die Zeit, die ich mich aufhalten kann in der Sonne, ungeschützt, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Nochmal, das ist jetzt keine Aufforderung für euch, ja, irgendwo im Hochsommer jetzt. Genau,
und
sich bei einer Mittagszeit, genau, so lange in die Sonne zu stellen, bis die Zeit abgelaufen ist. Aber daran kann man sich zumindest grob orientieren. Und dann weiß man, wie sonnenempfindlich ist man denn.
Mm.
Ja, und umgekehrt sagt einem das auch, wie lange schützt mich denn die Sonnencreme vor Sonnenbrand?
Mm.
Also das spielt da auch mit ein. Und die Frage war, ab wann man sich schützt? Also zum einen, wenn ich einen hellen Hauttyp habe, geringe Eigenschutzzeit, dann eben lieber früher als später. Und dann spielt ja immer nochmal die Sonnenintensität eine Rolle. Und da gibt es auch was ganz Praktisches, den sogenannten UV-Index, der einfach sagt, an einem gegebenen Ort, egal wo du dich auf der Welt befindest, um diese Uhrzeit ist die Sonnenintensität eben so und so hoch. Das sind dann Zahlen, die da angegeben werden. Findet ihr in eurer Wetter-App einfach auf dem Handy oder zum Beispiel hier beim Deutschen Wetterdienst auf der Homepage. Und ab einem Wert von 3 oder mehr, sagt man, sollte man Sonnenschutzmaßnahmen ergreifen. Wohlgemerkt, inklusiven Verhalten, Schatten, Kleidung und auch Sonnencreme für die unbedeckten Areale.
Super, tausend Dank. Das ist, glaube ich, gut. Und dieser Hauteigenschutz, heißt der so, ne? Hauteigenschutz.
Eigenschutzzeit der Haut, ja.
Die Eigenschutzzeit der Haut. So, und ich habe das Gefühl, das wollte ich jetzt nochmal nachfragen, wenn ich sag mal, vorgebräunte Haut habe, habe ich das Gefühl, dass sich diese Zeit verändert, verlängert. Ist das wahr?
Ja, aber in minimalem Ausmaß.
Okay.
Ja, deswegen diese Idee, vor dem Urlaub vorzubräunen, damit ich dann im Urlaub weniger Sonnenbrand bekomme, wenn ich mich dann gezielt der Sonne aussetze, das trügt. Minimalen Sonnenschutz habe ich vor allen Dingen durch eine sogenannte Lichtschwelle. Also die Haut, die oberste Hautschicht, die wird so ein bisschen dicker und damit dringen einfach UV-Strahlen ein bisschen schlechter in die Haut ein. Aber der Effekt ist, würde ich sagen, vernachlässigbar klein. Deswegen auch, wenn die Haut gebräunt ist, sollte man in jedem Fall Sonnenschutzmaßnahmen ergreifen.
Ja, und ich finde toll, dass du jetzt Sonnenschutzmaßnahmen sagst und nicht wieder Sonnencreme auftragen, weil damit, ne, verbreitern wir sozusagen den Optionsraum. Und ich persönlich hasse nichts mehr, als mich mit Sonnencreme eincremen zu müssen. Wirklich nicht, gerade am Strand. Und ich glaube, auch Eltern, also meine Kinder hassen es auch einfach. Weil es natürlich, meistens gibt es natürlich auch, also es gibt natürlich auch Sprays, die dann nicht mehr kleben und so, aber nichtsdestotrotz ist es einfach irgendwie nervig. Von daher finde ich diese ganzen Themen, lange Kleidung, solange es geht, irgendwie auch total super oder auch eben Mittagshitze oder Mittagssonne einfach vermeiden. Richtig cool. Womit wir auch ein bisschen beim Thema wären, womit ich gerne unsere Episode heute abschließen würde. Du bist ja eigentlich nicht nur Dermatologin, sondern du bist vor allen Dingen Kinderdermatologin. Und das ist ja was extrem Besonderes. Es gibt ja einfach viel zu wenige Kinderdermatologen in Deutschland. Wie schlimm ist die Lage eigentlich?
Sie ist so schlimm, dass wir das zahlenmäßig gar noch nicht erfasst haben. Also wir sind ja gerade dabei, überhaupt mal zu ermitteln, wie viele Hautärzte sich überhaupt gezielt mit Kindern und Jugendlichen und deren Hautproblemen auseinandersetzen. Zahlen aus den USA sagen, es sind ungefähr 3% aller Dermatologen. Ja, das wären vielleicht 200 Kinderdermatologen in Deutschland. Das Problem ist, es gibt keine offizielle Zusatzbezeichnung. Also auch ich habe jetzt keine gezielte Prüfung oder so abgelegt, um mich Kinderdermatologin nennen zu dürfen, sondern es hängt einfach mit meiner Passion und mit meiner Erfahrung zusammen. Aber das ist Teil des Problems, ja.
Das ist Teil des Problems und es wäre aber eigentlich wichtig, richtig? Weil Kinderhaut ist ja komplett anders eigentlich als die Haut der Erwachsenen. Inwiefern denn?
Ja, das ist sie. Also dieser Spruch, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, das gilt genauso auch für die Haut oder insbesondere sogar vielleicht für die Haut. Und ich glaube, so der größte Unterschied, den wir sehen, ist sehr, sehr früh im Leben. Also wirklich als Baby und dann in den ersten Lebensjahren so ganz grob über den Daumen gepeilt. Die größten Unterschiede in den ersten 2 Lebensjahren und dann so bis zur Einschulung und dann gleicht sich die Haut ungefähr in ihrer Funktionalität der Haut von Erwachsenen an.
Mhm.
Und das ist entscheidend. Also die Haut sehen wir ja, wenn ein Baby gesund zur Welt kommt, dann hat das Haut wie du und ich auch. Ja, da ist quasi alles anatomisch da. Aber die funktioniert einfach noch nicht in derselben Art und Weise. Und der größte Funktionsunterschied besteht in dieser Hautbarriere. Ja, das heißt, die Haut kann uns einfach nicht, oder bei Säuglingen, bei Babys, schützt einfach noch nicht so gut.
Das heißt, sie ist durchlässiger für irgendwelche Umweltgifte, für...
Durchlässiger für Stoffe, die von außen mit uns Kontakt haben. Das können Keime sein, das können Gifte, wie du sagst, sein. Das können aber auch alle möglichen harmlosen Umweltstoffe, Hausstaub, wie auch immer sein, was potenziell dann zu Allergien führen kann. Mhm. Genau. Und andererseits geht aber auch mehr von innen nach außen verloren, in erster Linie Feuchtigkeit. Ja, was dazu führt, dass einfach viele Kinder in den ersten Lebensjahren eine trockenere Haut haben und wir zum Beispiel auch in diesem Lebensalter häufig dann Neurodermitis sehen.
Mhm. Also ich finde es für Eltern total wichtig zu wissen, weil so ändert sich ja sozusagen auch komplett diese Pflege der Haut. Man hat ja auch für die Kinder ganz andere Produkte, als man jetzt für sich selber irgendwie benutzt. Was sind da so die Do's and Don'ts für Eltern?
Also es bleibt bei diesem Dreiklang an Reinigung, Feuchtigkeit und Sonnenschutz. Aber auch, also da gilt noch mal weniger ist noch mal mehr, würde ich sagen. Bei der Reinigung in der Regel reicht Leitungswasser völlig aus. Wenn ich jetzt wirklich irgendwie mal starke Verschmutzungen habe, weil da zum Beispiel Stuhlreste an der Haut kleben oder weil das Kind von oben bis unten mit Buntstift angemalt ist. Oder
was ja nicht so selten vorkommt.
Genau, oder irgendwie vom Spielplatz kommt, ja. Dann kann man gerne auch mal einfach sowas wie zum Beispiel Mandelöl oder so ein hautfreundliches Syndet nennen wir das. Also gebt bitte keine klassische Seife, weil die den Säureschutzmantel der Haut negativ beeinflusst. Aber milde, hautfreundliche Reinigung als zum Beispiel Gel oder Lotion. Dann einfach zur Reinigung, wenn denn nötig. Damit war es das schon. Die Frage kommt ja ganz oft, wie oft eigentlich baden oder duschen. Die einen sagen jeden Tag, die anderen um Gottes Willen nie öfter als einmal in der Woche. Da gibt es kein richtig oder falsch, sondern so, wie es zu euch in die Familie passt.
Je nachdem, wie dreckig man halt ist.
Genau, oder wie viel Zeit oder wie viel Nerv man vielleicht auch gerade als Eltern hat.
Ja.
Das Entscheidende für die Hautgesundheit, dass das Baden oder das Duschen die Haut nicht zusätzlich austrocknet und reizt, ist, dass man die Haut unmittelbar nach dem Baden oder Duschen mit Feuchtigkeitscreme von oben bis unten eincremt. Weil damit versiegelt man quasi die Feuchtigkeit in der Haut, die Haut während des Badens oder Duschens ja wie so ein Schwamm aufgesaugt hat.
Ja. Ah, das ist schön. Das kann man sich gut merken. Das ist auch sehr schön bildlich vorzustellen. Cool.
Hab nicht ich mir ausgedacht. Das gibt es schon lange als Soak-and-Seal-Methode beschrieben. Aber es für sie funktioniert super.
Okay, ja.
Das ist wirklich so ein Alltagshack, den ich allen Eltern gerne sage.
Und ich finde es ja auch immer schlimm, wenn Kinder irgendwas mal haben an der Haut. Ja, ich meine, bei uns hat es bei meinem zweiten ganz früh angefangen mit diesen ganz wunden Stellen irgendwie am Hals, ne, die so im Grunde genommen überhaupt nie an die Luft kommen, diese Faltentiefen.
Mhm.
Und ich kenne das auch von vielen Freundinnen und deren Kindern. Da ist ja wahrscheinlich erstmal keine Panik angesagt. Ich rufe dann halt Tati an. Und mittlerweile gibt es sich ja Gott sei Dank mit deinem Wissen auch ganz gut im Internet zu finden. Und was empfiehlst du dann solchen Eltern, wenn mal so Hautnotfälle sind?
Also ich meine, Steffi, du könntest selber Kinderdermatologin sein. Du hast das doch alles schon genau richtig gemacht. Erste und wichtigste Maßnahme, keine Panik. Ja, Hautveränderungen sind super, super häufig im Kindesalter und die meisten davon Gott sei Dank harmlos. Was jetzt nicht heißt, dass man das einfach so laufen lässt, aber zumindest muss man jetzt nicht selber irgendwie Schnappatmung bekommen. Und das, was du jetzt ansprichst, ist sicher was so unter die Kategorie Hautreizungen fällt, was ganz häufig der Fall ist. Und in so besonderen, sag ich mal, Körperregionen, wo Haut auf Haut liegt, ja, jetzt am Hals von dir angesprochen, bei den ganz Kleinen oder unter den Achseln oder eben
Windelbereich,
genau, großes Thema. Da kommen verschiedene Sachen dann zusammen, die die Haut reizen, Feuchtigkeit, Wärmestau, Keime, Speisereste, Milchreste und das führt eben zu Entzündungen. Und da gibt es eigentlich ganz einfache Maßnahmen, da muss man auch nicht für zum Arzt, dass man einfach erstmal guckt, dass man die Stellen ein bisschen trocken legt und die Feuchtigkeit rausnimmt, dass man sie sanft reinigt und nicht irgendwie da wild rubbelt und irgendwie übertriebene Hygiene da anwendet. Und dann kann man sowas wie zum Beispiel eine Zinksalbe auftragen, die ein bisschen Feuchtigkeit aufnimmt, die gleichzeitig antientzündlich wirkt, die Hautheilung etwas beschleunigt und so ein bisschen einfach so eine mechanische Barriereschicht bildet, dass da halt nicht immer die Feuchtigkeit und die anderen aggressiven Faktoren auf die Haut einwirken.
Mhm. Ja, das war damals der Tipp, ehrlich gesagt. Bei uns hat super geholfen. Die musste man sich dann auch extra anfertigen lassen in der Apotheke. Ne? Die gibt es gar nicht so frei verkäuflich, glaube ich.
Gut, das war bei euch ein bisschen
extrem.
Ein Sonderfall. Also ich würde denken, bei den allermeisten kommt man erstmal mit so einer, sag ich mal, stinknormalen Zinksalbe oder Wundschutzcreme erstmal ganz gut zurecht. Und bei euch war das wirklich relativ ausgeprägt, weshalb wir da so ein bisschen so ein Special.
Du hast mich total beruhigt und so. Ich hatte das Gefühl, das gibt's total häufig. Wie lustig, aber es hat geholfen.
Ich sehe das natürlich häufig, aber für die, die uns jetzt zuhören, die sollen jetzt bitte keine Angst bekommen, dass es also gleich so wund wird, dass man dafür in die Apotheke gehen muss. Zum Glück ist das eher selten der Fall.
Okay, schön. Das freut mich für alle anderen Eltern. Okay, und sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Man kann ja sehr viel auch schon präventiv für die Hautgesundheit tun. Aufklärung ist wichtig, tun wir hier gerade, versuchen wir zumindest. Was würdest du dir noch mehr wünschen für die allgemeine Hautgesundheit?
Das klingt jetzt total doof, aber ich würde mir tatsächlich mehr freie Termine beim Hautarzt wünschen. Weil was ich so gerne anbieten würde, ist, kommt doch einfach im Zweifelsfall zu uns. Zu den Hautexperten, und ich glaube, man kann den Menschen viel Leid auch ersparen, viel rumprobieren, viel unnötige Geldausgaben, wenn man einfach früher sich dem Problem annimmt, dem Hautproblem, und dann irgendwie gezielt auch Maßnahmen empfiehlt. Das würde ich mir in erster Linie wünschen, ist aber auf absehbare Zeit erstmal nicht so realistisch. Deswegen hängt es schon an jedem Einzelnen von uns, sich da auch zu informieren und dafür zu interessieren für das Thema Hautgesundheit. Ja, ich glaube, das ist der erste und wichtigste Schritt, dass man da für sich versucht, an kompetente, vertrauenswürdige Informationen ranzukommen. Da gibt es immer mehr zum Glück. Mhm. Aber man muss einen kühlen Kopf behalten in diesem Dschungel an auch Missinformationen. Und das zu navigieren ist nicht leicht. Da würde ich mir wünschen, dass wir Ärzte da eine größere Rolle spielen in der Zukunft.
Und du versuchst es ja, und auch ganz erfolgreich. Deswegen ist es ja so toll, dass du heute hier sitzt. Dich sieht man auf Instagram. Du hast zusammen mit deinem Co-Moderator eures Podcasts Haut und Herz mit Felix King auch ein Buch geschrieben im Riva Verlag. Und das ist auch eine total gute Wissensquelle für alle Interessierten. Ihr habt besonders über Kinderhaut gesprochen. Aber wenn man über Kinderhaut lernt, lernt man natürlich auch sehr viel über Erwachsenenhaut. Also da würde ich mal jeden einladen, der interessiert ist, euch da zu verfolgen und eure Inhalte zu konsultieren.
Sehr, sehr gerne. Und ich freue mich auch immer über einfach den Erfahrungsaustausch. Auch ich lerne total viel, sage ich mal, so aus der Community und kriege da auch ganz viel Wissen, was wir als Hautärzte ja gar nicht zwingend irgendwie im Studium oder in der Weiterbildung mitbekommen, was zum Beispiel Skincare und Hautpflege angeht. Mhm. Das ist ja nicht was wir als Teil unseres Lehrplans ist. Und da profitiere ich auch total eben vom Erfahrungsaustausch mit euch, mit der Community. Und ich glaube, gemeinsam können wir da ganz, ganz viel Gutes für die Haut tun.
Das glaube ich auch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute, Tati. Es hat mir natürlich super, super viel Spaß mit dir gemacht. Ja, danke.
Danke dir, Steffi. War richtig schön.
Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen, und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst, und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.